Liebe Gemeinde, da war doch was, oder muss ich vielleicht sagen, da ist doch was in diesem Jahr 2017. Natürlich, ihr wisst schon, woran ich denke, an 500 Jahre Reformation, 2017, Frage an euch, habt ihr schon darüber mal eine Predigt gehört oder ein Seminar oder was auch immer? Wenn ja, ihr wisst ja, Wiederholung ist die Mutter der Weisheit. Ich habe mal mir es erlaubt, das Geschehen der Reformation etwas zusammenzustellen, dann hat man es auch mal schwarz auf weiß. Deswegen bitte ich jetzt mal vielleicht zwei, die da mithelfen. Beim Austeilen der Blätter, die wir dann auch mal durchgehen. Vielleicht reichen sie nicht für alle, dass vielleicht immer Ehepaare miteinander eins haben. Ulla, sei so gut. Und wer hilft hier mit? Vielleicht reicht es sogar für alle. Dann machen wir uns mal Gedanken über die Erben der Reformation. Was haben wir denn geerbt? Ihr wisst ja, dass wir uns als Adventgemeinde von unserem Selbstverständnis her auch so verstehen. Wir verstehen uns als Erben der Reformation. Ist, denke ich, nicht neu für euch, oder? Habt ihr auch schon gewusst. Und deswegen schauen wir da auch mal genau hin, was wir denn da geerbt haben. Ich sage mal, an guten Dingen, die es auch wert sind, im Erbe unseres Schatzes aufgenommen zu werden. Vielleicht hat sich das auch schon bei euch herumgesprochen, dass besonders Martin Luther nicht in allen Belangen den richtigen Ton getroffen hat. Besonders im Umgang mit den Juden hat es sich einiges erlaubt, was wirklich nicht nachahmenswert ist. Also wenn man das liest, will man das gar nicht glauben, dass das aus der Feder des großen Reformators kommt. Auch im Bauernkrieg 1525 hat es sich auch nicht so gut verhalten. Ab da war eigentlich sein Ansehen in der Öffentlichkeit nicht mehr das wie vorher. Bauernkrieg hatte sich nicht gut verhalten, 1525. Ich sehe die Reichen sogar, da ist sogar noch was übrig. Ah, super. Dankeschön. Ja, dann schauen wir einfach mal auf das Blatt Erben der Reformation. Was haben wir denn geerbt von Luther, Zwingli, Calvin, die drei großen Reformatoren? Und dann steht auch noch von den Täufern. Das ist die Richtung der Reformation, die meistens ein bisschen so außen vor bleibt, meistens vergessen wird. Aber auch da haben wir Gutes geerbt. Und ihr wisst auch, dass vor den großen Reformatoren Martin Luther, Calvin und Zwingli auch noch andere, die sogenannten Vorreformatoren, schon versucht haben, da was in Gang zu setzen, aber sie haben es nicht geschafft. Wisst ihr die Namen, wer da schon mal probiert hat? Mit der Reformation in England drüben, John Wycliffe. Das war der Erste, der uns so bekannt ist. Natürlich waren vorher auch noch die Waldenser und andere Gruppierungen, aber ich denke jetzt mal an die unmittelbaren Vorreformatoren. John Wycliffe, dann auf unserem Kontinent, drüben in Böhmen, gar nicht weit weg von da oben, wo ich herkomme, Jan Hus und dann natürlich auch noch Hieronymus. Wycliffe war deswegen eines Tages beschuldigt worden, hat was ganz Schlimmes gemacht. Wisst ihr, weswegen er da als Ketzer verurteilt wurde und gebrandmarkt wurde? Er hat es unternommen, die Heilige Schrift in seine Landessprache ins Englische zu übersetzen. Das war ihm nicht gut bekommen. Auch Jan Hus, der dann auch diese Gedanken aufgenommen hat, hat sein Leben dran gesetzt. Wisst ihr, wie er sein Leben beendet hat? Auf dem Konzil zu Konstanz, 1400 noch was, hat er sein Leben als lebendige Fackel beenden müssen. Wurde als Ketzer verurteilt. Einfach aus dem Grunde, weil er nicht mehr in Übereinstimmung war mit der damaligen offiziellen Kirche, der katholischen Kirche. Ja, so war es. Aber seit Luther war es aus. Da war dann das Volk dahinter gestanden. Die Massen haben förmlich darauf gewartet, dass doch einer endlich mal da in die Gänge kommt und es alles wieder mal aufgreift. Was haben wir von Luther geerbt? Links seht ihr auch noch die Jahreszahl. Hat gelebt von 1483 bis 1546. Wäre es gut im Kopf rechnen, wie lange, wie alt ist er geworden? Also 46 plus 17 ist 63. Ne? Und Hauptwirkungsort war Wittenberg. Von ihm haben wir geerbt erstens das Vierfache allein der reformatorischen Theologie, nämlich allein die Heilige Schrift, sola scriptura, als Glaubensnorm. Dahinter habt ihr auch immer wieder Text angegeben. Ist nur mal einer hier. Man könnte auch mehrere, aber des Platzes wegen habe ich nur einen. Was steht denn in Johannes 17, Vers 17, diesem sogenannten hohepriesterlichen Gebet, wo Jesus zum Vater im Himmel spricht? Vater, heilige sie, meine Jünger, meine Nachfolger. Und dein Wort ist die Wahrheit. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. An dem ist alles zu messen. Und nicht, was steht drunter, nicht die Tradition, die Überlieferung, was alles so im Laufe der Jahrhunderte sich an Beschlüssen zusammengesammelt hat, auf den Konzilien, durch die Erlässe der Päpste und so weiter und so weiter. Das sagte Martin Luther, alles ist zu prüfen an der Heiligen Schrift. Das haben wir schon mal von ihm geerbt. Zweitens, was haben wir noch von ihm geerbt? Allein Jesus Christus, solus Christus im Lateinischen, als Erlöser und nicht Maria als Miterlöserin. Was steht denn in Apostelgeschichte 4, Vers 12? Wie viele Namen gibt es unter dem Himmel, darin die Menschen sollen selig werden? Allein in dem Namen Jesus Christus. So einfach ist das, wenn man das Wort Gottes ernst nimmt. Dann kommt noch als drittes dazu, allein die Gnade, sola gratia, ist der Weg zum Heil und nicht sakramentale Vermittlung der Priester. Ihr wisst da, wie Lossprechung, Sündenvergebung in der Kirche geschieht. Wohin muss man gehen? Nicht ins stille Kämmerlein, wie es Jesus sagt, sondern in den Beichtstuhl zum Priester. Und der spricht dann dieses Ego te absolvo, das heißt, ich vergebe dir. Und dann gibt er dir auch noch einige Hausaufgaben mit, je nach Schwere der Sünde, sogenannte Dinge, die abzubüßen sind. Wallfahrten, Ave Maria, 20 Mal Vater Unser oder was auch immer. Und wenn allein die Gnade genügt, frage an euch, ja, warum dazu noch der Glaube als viertes? Wenn doch Gottes Gnade allein genügt, damit wir Menschen selig werden, ist nicht schwer zu erraten. Ich versuche das immer so darzustellen. Gott bietet von oben her seine Gnade und von unten her, wo wir Menschen sind auf der Erde, kommt der Glaube entgegen. Und wo sich Gottes Gnade und Glaube treffen, da geschieht Erlösung. Da geschieht Erlösung. Wir müssen die Gnade Gottes im Glauben auch annehmen. Und die Menschen, die Gnade nicht annehmen, bleiben außen vor. So ist das. Und die Rechtfertigung aus dem Glauben ist ja die Zusammenfassung davon. Und dieser Artikel der Rechtfertigung aus dem Glauben war für Martin Luther die Erkenntnis schlechthin. Was hat er sich abgemüht und gequält und hat es auch sehr genau genommen, hat dann auch zum Ausdruck gebracht, wollte je ein Mönch durch Möncherei in den Himmel kommen? Ich denke, da wäre ich auch dabei. So ungefähr hat es zum Ausdruck gebracht. Hat sehr genau genommen, mit der Selbstkasteiung, mit den Stundengebeten, mit den Wallfahrten. Er war auch mal nach Rom gekommen und da sagt die Überlieferung, ich weiß nicht genau, ob es so stimmt, auf dieser heiligen Stiege, die gibt es in Rom, ich habe sie selber schon mal gesehen, wie dann auch die Leute da andächtig da hochknien, wo es für jede Stufe 9 Jahre Ablass gibt. Und ich denke, es sind 28 Stufen. Und das soll der Überlieferung nach Martin Luther so mitten auf der Stiege gesagt haben. Schluss, aus mit den frommen Werken. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Was hat es denn da mit dieser Stiege auf sich? Habt ihr schon mal was davon gehört? Das soll die Stiege gewesen sein, auf der Jesus am Tag seiner Hinrichtung dort in Jerusalem immer wieder hin und her geschickt wurde, mal zu dem hohen Priester, dann wieder zu Pontius Pilatus und hin und her, bis sie sich endlich einig waren, der muss weg. Und diese sogenannte heilige Stiege wurde, auch der Überlieferung nach, durch die Luft von Jerusalem dorthin nach Rom getragen. Wer es glaubt, wird... Okay. Und übrigens, da gibt es auch eine Nachbildung dieser heiligen Stiege. Ich war auch mal im südbayerischen Bereich tätig, dort unten für die Gemeinden Wolfratshausen und damals gab es auch noch die Gemeinde Bad Hölz. Und eine solche Nachbildung dieser heiligen Stiege gibt es auch in Bad Hölz in der Wallfahrtsbasilika. Ja, das war der erste Punkt, was wir von Martin Luther geerbt haben. Und ich denke, das ist es schon mal wert, in unseren Glaubensschatz aufgenommen zu werden. Aber es geht weiter. Zweitens, wir haben von ihm geerbt das allgemeine Priestertum. 1. Petrus 2, Vers 9 sagt, was? Ihr seid das königliche Priestertum. Jawohl, ihr. Ihr, die Priester, oder? Wer? An wen schreibt Petrus? An die Priester? Die kamen ja erst später. An die Briefempfänger. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum. Und das überwindet die hierarchische Struktur der Papstkirche mit Papst, Bischof, Priester mit einer jeweiligen besonderen Weihe. B. Das überwindet auch die sakramentale Mittlerrolle der Papstkirche. Das bedeutet, es gibt keine Absolutionsgewalt, also Lossprechung von der Sünde von Menschen, die sich durch das Altarsakrament, das Messopfer, und die Sündenlossprechung ein Recht auf Mittlerfunktion zwischen Gott und Menschen anmaßen. Was steht 1. Timotheus 2, Vers 5? Wie viele Mittler gibt es zwischen Gott und den Menschen? Es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus. So einfach. Man muss es nur lesen. So einfach. Durch das Altarsakrament, das Messopfer. Vielleicht auch dazu eine kurze Begebenheit. Auch noch aus der Zeit, als ich dort in der südbayerischen Ecke unterwegs war, hatte ich auch mal Kontakt mit einem katholischen Ehepaar, so mittleren Alter, 35, 40 ungefähr. Und eines Tages hatten wir das Thema ewiges Leben. Und dann fragte ich sie auch, wie ist denn euer Verständnis? Wie bekommt denn ihr ewiges Leben? Wisst ihr, was die gesagt haben? Ne, halt immer am Sonntag, wenn wir in die Kirche gehen, zur Messe, und die Oblate, die Hostie, zu uns nehmen, dann nehmen wir was in uns auf? Den Leib Jesu. Und wer Jesus aufnimmt, hat ewiges Leben. So verstehen die das. Ja? aus dem Stückchen, was man auch mit Lebkuchenteig befüllen kann, diese Oblaten, wird durch die Worte, wenn der Priester dann die Oblate hochhebt und die Worte, die Einsetzungsworte spricht, da Jesus in der Nacht, der verraten ward, nahm das Brot, dankte, brach es und so weiter. Und dann klingelt's, dann wird aus dieser Oblate die Hostie, der Leib Jesu, der wahrhaftige, wirkliche Leib Jesu. So glauben sie es. Was sagt die Schrift? Was ist das ewige Leben? Johannes 17, Vers 3, denke ich, ist es, das ist das ewige Leben, dass sie dich, der allein wahre Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das heißt, ewiges Leben hat was mit der Erkenntnis Gottes zu tun, oder? Mit der Erkenntnis Jesu. Ja? Und nicht so, dass ich da was Materielles in mir aufnehme. Was haben wir von Martin Luther noch geerbt? Drittens, die Naherwartung der Wiederkunft Jesu. Insofern können wir fast sagen, dass Martin Luther auch ein Adventist war. Nur noch kein Siebentags-Adventist. Ja? Da war er nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Da konnte er sich nicht durchringen. Wisst ihr, woran er da gescheitert ist? Ihr wisst, 1517 war der Beginn mit dem Thesenanschlag. Und zwei Jahre später gab es da die sogenannte Leipziger Disputation zwischen Dr. Martin Luther und Dr. Eck, der damalige wortgewandteste Theologe der katholischen Kirche. Die Reformatoren, allen voran auch Martin Luther, die haben manchmal das Pünktchen von Dr. Eck weggelassen und haben wie gelesen? Das Pünktchen rausgelassen, ja. Okay. Und dort gab es ein Streitgespräch. Zuerst mit Melanchthon und nachdem die sich ein paar Tage da gefetzt hatten, dann auch mit Martin Luther. Dann stieg er in den Ring. Und dann sagte Dr. Eck Folgendes, wo es um das Prinzip Sola Scriptura ging, haben wir gelesen. Sola Scriptura. Dr. Martinus, ich versuche es einigermaßen wortgetreu wiederzugeben. Wenn du der Meinung bist, dass Sola Scriptura wirklich für alle Lehre gültig ist, dann musst du auch den Sabbat halten, der in der Schrift von Anbeginn der Schöpfung geboten ist, den Sabbat halten mit den Juden. Und da ist der Martin Luther hellhörig geworden. Was? Bloß nicht in die Ecke gestellt werden mit den Juden. Und hat sich Bedenkzeit erbeten, zurück, hat sich beraten mit seinen Leuten, ist wieder zurück. Und wisst ihr, welches Argument er mitgebracht hat? Nicht mehr Sola Scriptura. Da war es aus mit Sola Scriptura. Dann hat er gesagt, um einer guten Ordnung willen, soll sich das Volk an einem Tag der Woche versammeln und dann waren sie halt beim Sonntag geblieben, um der guten Ordnung willen. Nur nicht mit den Juden in eine Ecke gestellt werden, das war für ihn der springende Punkt. Okay, es geht weiter. Nach Erwartung der Wiederkunft Jesu, Luthers Analyse des Weltzustandes war: Die Welt ist des Teufels Kind, ihr es nicht zu helfen noch zu raten. Dann hat er auch gemeint, sie ist des Teufels Wirtshaus, in ihr gelten die umgekehrten 10 Gebote. Sie ist und bleibt eine Mördergrube. Und schon fast resignierend bekennt Luther, ich weiß keinen anderen Rat und Hilfe, als dass der jüngste Tag komme. Also er war auch, und das ist nicht nur die einzige Stelle, wir lesen noch eine, und das war immer wieder durchgeschimmert, er hat die Wiederkunft Jesu herbeigesehnt. Das ist wirklich in seinem Schrifttum zu finden. B. Umso mehr, nachdem er die Welt so grässlich beschrieben hat, sehnt sich Luther nach diesem jüngsten Tag. Und da sagt er, es ist lange genug Winter gewesen. Nun will auch einmal ein schöner Sommer kommen. Und ein solcher Sommer, der nie mehr aufhören wird. Oder er hat gesagt und geschrieben, hilf, lieber Herr Gott, dass der selige Tag deiner heiligen Zukunft bald komme. Und noch ein Satz, so komme, wenn es sein soll, noch diese Stunde. Da hat er nicht seine letzte Stunde gemeint, sondern diese Stunde des jüngsten Tages. Also seht aus diesen angeführten Zitaten, dass Martin Luther wirklich auch in dieser Naherwartung lebte. Dann haben wir noch etwas von ihm geerbt, das hört gar nicht auf. Viertens, aber nur teilweise, die Lehre vom Zustand der Toten. A. Luther war nicht ganz eindeutig in der Frage des Zustandes im Tod. Er verwarf zwar die katholische Lehre von der Unsterblichkeit der Seele, die wurde beim 5. Laterankonzil von 1513 zu einem Dogma erhoben. Was heißt Dogma? Dogma ist ein oberster Lehrsatz, der muss geglaubt werden. Sonst bist du kein rechter Katholik, der muss geglaubt werden. Dogma. Konnte sich aber von der katholischen Vorstellung seiner Zeit nicht ganz lösen. Was hat er gemeint? Auch im tiefsten Todesschlaf könnten der Geist bzw. die Seele Gott und seine Engel sehen und hören. Also da war noch einiges übrig von dem Denken der damaligen Zeit. Aber andererseits B, erkannte Luther auch die biblische Auffassung vom Tod als Schlaf. In einem Brief an seinen todkranken Vater schrieb er im Februar 1530, denn unser Glaube ist gewiss und wir zweifeln nicht, dass wir uns bei Christo wiederum in Kürze sehen werden, zumal der Abschied von diesem Leben für Gott viel geringer ist, als wenn ich von Mansfeld hierher von euch oder ihr von Wittenberg in Mansfeld von mir zögert. Dies ist gewiss wahr, es handelt sich um ein Stündchen Schlaf, dann wird es anders werden. Und da war genau in der neutestamentlichen Lehre. Was sagt Jesus zu Lazarus oder über Lazarus? Lazarus, unser Freund, schläft. Und damit hat er aber gemeint, den Todesschlaf. Den Todesschlaf, Johannes 11 nachzulesen. Aber an dem Punkt konnte er sich auch nicht ganz durchringen. Aber diese Ansätze, wie zuletzt gelesen, waren schon vorhanden. Und jetzt kommt noch was. Fünftens, jetzt wird es interessant. Was haben wir noch geerbt von ihm? Die Erscheinung oder das Aufkommen des Antichristen. Luther schrieb im Dezember 1518 an seinen Freund Wenzel Link in Nürnberg, du magst zusehen, ob ich mit Recht ahne, dass am römischen Hof, und damit hat er den Vatikan gemeint, der wahrhaftige Antichrist herrscht, von welchem Paulus redet, 2. Thessalonicher 2, wisst ihr, wo da die Rede ist, vom Sohn des Verderbens, der sich setzt in den Tempel Gottes und vorgibt, er sei Gott. Könnt ihr mal nachlesen, 2. Thessalonicher 2. Nebenbei bemerkt, wir haben drei Zeugen. Einmal vom Propheten Daniel, Kapitel 7, dann Johannes in der Offenbarung, Kapitel 13 und Paulus in 2. Thessalonicher 2, die alle auf ihre Art und Weise mit ihren Worten den Antichristen beschreiben und identifizieren. Das war 1518. Wisst ihr, welches der entscheidende oder der erste Ansatz war beim Forschen, beim Studieren von Martin Luther, wo ihm ein Licht aufging, da passt doch was nicht, da passt doch was nicht mit diesem Papsttum, mit dem Primat, mit der Vorrangstellung über alle anderen Bischöfe. Wisst ihr, wo das da war? Unser Studienheft im letzten Viertel war der Galaterbrief. Und in dem Jahr 15, 16, 17 hielt Martin Luther, da war er schon längst Professor dort an der neu gegründeten Universität in Wittenberg, Vorlesungen über den Galaterbrief. Und jetzt schlagt bitte mal mit auf, Galater 2, wo dann zum ersten Mal so richtig stutzig wurde. Galaterbrief, Kapitel 2. Da lesen wir mal ein paar Verse. Habt Kapitel 2 im Galaterbrief, mal Vers 7, ab Vers 7, da sagt Paulus: Im Gegenteil, da sie sein, dass mir, also Paulus, anvertraut war, das Evangelium an die Heiden, so wie Petrus das Evangelium an die Juden zu verkünden. Denn der in Petrus wirksam gewesen ist zum Apostelamt unter den Juden, der ist auch in mir wirksam gewesen unter den Heiden. Also jeder in seinem Arbeitsbereich klingt irgendwie so nach Gleichberechtigung, oder? Aha. Vers 9. Und da sie die Gnade erkannten, die mir gegeben war, gaben Jakobus und Kephas, wer ist Kephas? Petrus und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas die rechte Hand und wurden mit uns eins, dass wir unter den Heiden, sie aber unter den Juden predigen sollten. Wer ist denn da die haupttragende Säule? Habt ihr da was gelesen? Die werden alle drei gleichberechtigt nebeneinander erwähnt. Lesen wir nochmal. Jakobus, Kephas, Petrus und Johannes. Da ist nicht einer die Hauptsäule. Und da ist zum ersten Mal, soweit man das in dem Schrifttum Martin Luthers nachvollziehen kann, eben zum ersten Mal ein Licht aufgegangen, dass es doch mit diesem Primat, mit dieser Vorrangstellung vor allen anderen Bischöfen nicht so richtig hinhaut. Gegen Ende seines Lebens schrieb er B. 1545, 11 Monate vor seinem Tod, in einer Schrift mit dem Titel »Wieder das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet«. Wie viel davon ist übrig geblieben in seinen Nachfolgern, in seiner Kirche, in der evangelisch-lutherischen Kirche? Ich selber war ja früher auch evangelisch, hatte mit 13 Jahren den Präparandenunterricht, mit 14 Jahren den Konfirmandenunterricht. Dann gab es die Konfirmation mit einer Prüfung. Dann habe ich auch noch Jugendstunden besucht, Gottesdienst besucht. Ich habe nie ein Wort über Prophetie gehört. Nicht einmal das Standardkapitel von Daniel 2 ist mir begegnet. Als ob es die Prophetie nicht gäbe. Und was sagt Petrus? Wir haben so nebenbei das prophetische Wort, oder? Desto fester das prophetische Wort. Und weil man das hat fallen lassen, hat man auch diesen Punkt fallen lassen. In den 90er Jahren, letzten Jahrhundert war es wohl, dass der damalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bischof Engelhardt, nach Rom gepilgert ist mit der Botschaft: Wir Evangelischen sehen euch, Rom, nicht mehr als Antichristen. Damit war das Thema durch. Deswegen müssen andere in die Bresche springen und auch diesen Punkt noch hochhalten. Ja, ob wir wollen oder nicht, ob uns das passt oder nicht. Das Neue Testament spricht klipp und klar, dass Jesus einen Gegner hat. Manchmal wird oft so gesagt, auch in unseren Reihen, wenn ich auch mal da eine Predigt drüber habe, über dieses Thema Antichristen und so weiter: Du brauchst immer Feindbild, wir brauchen immer ein Feindbild. Ich brauche kein Feindbild. Aber weil Jesus einen Feind hat, einen Gegner hat, der ihm seine Mittlertätigkeit streitig macht, oder? Deswegen müssen wir darüber reden. Deswegen müssen wir darüber reden. Okay, wir schlagen das Blatt um. Nachdem wir uns jetzt etwas mit Luther und seinen Hauptideen beschäftigt haben, kommen wir zu Zwingli, der in der deutschsprachigen Schweiz gewirkt hat. Er hat gelebt von 1484 bis 1531. Ist in der Schlacht von Kappel gefallen. Hauptwirkungsort war Zürich. Von ihm haben wir die Sakramentskritik und das richtige Abendmahlsverständnis geerbt. Was heißt es? A. Zwingli überwand das Sakramentsdenken der katholischen Kirche, Das heißt, ein Sakrament wirkt allein durch den Vollzug der Handlung, lateinisch ex opere operato, und dadurch wird Gnade vermittelt. Allein, dass das Sakrament vollzogen wird, ich komme dann später und noch auf die Kindertaufe, nehme es jetzt schon mal vorweg, allein, dass ein Säugling getauft wird, geschieht Vermittlung der Gnade, nämlich Abwaschen der Erbsünde. Deswegen gibt es Kindertaufe. Sakrament wirkt allein durch den Vollzug der Taufe. Zusatzfrage, wie viele Sakramente haben wir? Die katholische Kirche hat 7. Martin Luther hat es reduziert auf 2. Taufe, Abendmahl und ich glaube auch noch die Buße, wenn ich mich nicht täusche. Aber er hat es ziemlich reduziert. Wie viele Sakramente haben wir?
2.
Nein. Keins. Wir haben heilige Handlungen. Wir verstehen Abendmahl und Taufe nicht so, dass da mystisch, sakramental was geschieht. Wir kommen bei dem Punkt der Täufer noch dazu. Okay, breche ich hier mal ab. B. Alle Reformatoren lehnten die Messe als Opfer ab, ebenso die Wandlungslehre, lateinisch Transsubstantiation. Da wird aus der Oblade die Hostie, und die Hostie, wie vorhin schon erwähnt, ist der Leib des Herrn. C. Zwingli lehnte die sogenannte Realpräsenz Jesu im Abendmahl ab. Er lehrte, dass es nicht heißen muss, das ist mein Leib, sondern das bedeutet mein Leib. Ne? Matthäus, die letzten Kapitel, wo Jesus mit den Jüngern zusammen ist, nehmet, esset, das ist mein Leib. Nehmet, esset, trinkt aus dem Kelch, das ist mein Blut. Und das hat Zwingli zum ersten Mal klar erkannt, sollte zu verstehen sein, das bedeutet mein Blut. Als Jesus das sagte, war er ja noch am Leben. Konnte es sein Leib, sein Blut gewesen sein, wo er noch am Leben war? Und ich habe auch schon mal die Auslegung gehört, wo man sagt, Jesus hat ja in welcher Sprache gesprochen? In der aramäischen Sprache. Und da hat er angeblich gesagt, nehmet, esset, das mein Leib, nehmet, trinket, das mein Blut. Okay, ist auch interessant. Gut, er verstand das Abendmahl, wie auch wir, als Gedächtnismahl. Ganz klipp und klar, wie auch Paulus sagt, solches tut, wenn ihr esset oder trinket, zu meinem Gedächtnis. So einfach. Dann kommen wir zu Calvin, der in der französisch sprechenden Schweiz in Genf seinen Wirkungsbereich hatte, lebte von 1509 bis 1564. Von ihm haben wir geerbt einmal die Einteilung des Gesetzes der 10 Gebote, nämlich, er sagt, einige teilen die 10 Gebote so, dass der ersten Tafel 3, der zweiten die übrigen 7 zufallen. Bis daher, wie teilen wir die Gebote auf? Erste Tafel? 4. Zweite Tafel? 6. Warum? Erste Tafel behandelt das Verhältnis zwischen Gott und Mensch. Zweite Tafel das Verhältnis der Menschen untereinander. So einfach ist das. Wir lesen weiter. Wer das tut, sagt Calvin, der reißt das Bilderverbot, das zweite Gebot, aus der Zahl der Gebote aus oder verbirgt es unter dem ersten. Ferner muss man dann das 10. Gebot unpassenderweise in 2 Gebote zerreißen, so wie es bis heute gemacht wird. Ihr kennt ja dieses Faltblatt, ein Vergleich, der sich lohnt. Wo da in der Mitte die biblische Zählung vorhanden ist und links katholischer, rechts evangelischer Katechismus oder umgedreht, da hat man diesen Vergleich nochmal klipp und klar. Und Calvin hat es ganz klar erkannt. Aber wir haben doch was von ihm geerbt, die Heiligung. Er sagt, wir sind von Gott erwählt, um ein heiliges und reines Leben zu führen. Wir können auch dazu sagen, der Glaubensgehorsam, die Nachfolge. Und B, Christus rechtfertigt keinen, den er nicht zugleich heiligt. Wir unterscheiden zwar Rechtfertigung und Heiligung voneinander, aber Jesus Christus trägt sie beide untrennbar in sich. Wie können wir Rechtfertigung und Heiligung vielleicht so ganz einfach erklären? Rechtfertigung meint, wie komme ich zu Jesus, wie komme ich zu Gott? Das kann in einem Augenblick geschehen, wo ich Ja zu Gott sage. Und Heiligung ist, wie bleibe ich bei Gott, wie bleibe ich bei Jesus? Der Prozess, der sich daran anschließt. Also, wie komme ich zu Gott? Und Heiligung ist, wie bleibe ich bei Gott? Wie sieht es aus? Wie sieht Nachfolge aus? Jetzt kommen auch noch die Täufer, wie vorhin schon eingangs erwähnt, die bei diesem Reformationsgeschehen oftmals so ein bisschen unter den Tisch fallen. Ab 1525 sind die so aufgetreten. Wir haben von ihnen geerbt die Glaubenstaufe, wir sagen dazu auch Mündigentaufe, Erwachsenentaufe. Die geistgewirkte Glaubenstaufe überwindet die sakramentale Säuglingstaufe. Sakramental, haben wir vorhin schon oben erwähnt, ne? Heißt allein durch den Taufvollzug, ex opere operato, wird Gnade vermittelt, nämlich die Erbsünde, Erbschuld wird abgewaschen. Da haben wir es nochmal. Wir verstehen die Taufe nicht als Sakrament, sondern als Prozess der Übergabe meines Lebens an Gott, an Jesus. Das wird jetzt in B beschrieben. Die Glaubenstaufe erfolgt nicht sakramental, sondern personal. Das heißt, das Wesentliche geschieht durch die personale Beziehung zwischen Gott und Mensch. Das sieht so aus, Gott ruft, zum Beispiel durch sein Wort, und der Mensch antwortet. Durch Annahme seines Wortes, durch Umkehr seines Lebens und der Übergabe in der Taufe. Gott ruft, der Mensch antwortet. Ich sage das deswegen und betone das deswegen so, weil die Verteidiger der Säuglingstaufe Folgendes sagen. Und da unterstellen sie uns oft einmal auch, als ob wir die Taufe so als Verdienst ansehen. Wir erwirken die Seligkeit, die Rettung, wir durch die Taufe, weil wir Ja dazu sagen. Und dann sagen die Verteidiger der Säuglingstaufe, bevor der Mensch irgendetwas tun und denken und sagen kann, handelt Gott am Menschen in der Säuglingstaufe. Wie ist die Reihenfolge bei der Glaubenstaufe? Wer ruft? Gott zuerst. Und an zweiter Stelle der Mensch antwortet. Also das gleiche Argument können auch wir anführen, oder? Wir sagen auch, weil Gott uns gerufen hat, erst dann haben wir geantwortet, oder? Okay. C, die Glaubenstaufe gelangte über Holland, das ist jetzt so die Verbreitung, dort gab es die Mennoniten, die sind da aufgetaucht. Dann ca. 1610 nach England, dort waren die Baptisten aufgetreten. Was heißt denn Baptisten? Neues Testament ist an Griechisch geschrieben und das griechische Wort für Taufe heißt Baptismus. Daher kommen die Baptisten, die die Taufe uns überliefert haben. Und dann ab 1620 nach Nordamerika durch die Pilgerväter und die Puritaner, besonders von England ausgehend. Ja. Gerade weil ich die Baptisten auch so erwähnt habe. In Nordamerika gab es dann auch die Siebenten-Tags-Baptisten. Von denen haben wir den Sabbat geerbt. Von den Siebenten-Tags-Baptisten. Gibt es heute noch ein paar tausend, aber ja, nicht mehr. Dann haben wir noch von den Täufern zweitens die Glaubensgemeinde geerbt. Wenn es schon die Glaubenstaufe gibt, dann muss das auch seine Auswirkung auf das Gemeindeverständnis haben. Wir verstehen uns auch als Freikirche. A. Die Glaubensgemeinde überwindet die Volkskirche mit der Säuglingstaufe. Man wird nicht hineingeboren, sondern schließt sich durch persönlichen Glauben und der Taufe der Gemeinde an. So handhaben wir das in unseren Reihen. Ne? Eure Kinder sind nicht automatisch Siebenten-Tags-Adventisten. Erst wenn sie später sagen, mit 13, 14, 15, 18, wann auch immer, oder auch nicht, weil wir ihnen die Freiheit lassen. Aha, die Freiheit lassen. Und nicht einfach, dass da was so geschieht, was sie gar nicht wollen. Vorhin schon erwähnt, ich war evangelisch groß geworden, mit 4, 6 Wochen getauft worden. Ist einfach so, hat kein Mensch was danach gefragt, ob mir das gefällt oder nicht. Ist einfach so. Ist ja das Prinzip der Volkskirche, ja. Du wirst einfach hineingeboren. Und ihr wisst auch, dass das geht in die Hunderttausende jährlich in Deutschland, sowohl aus der evangelischen als auch aus der katholischen Kirche austreten, weil sie es nie haben nachvollziehen können, weswegen sie da einer Kirche angehören, wo sie gar nichts glauben. Und dann ist nur noch der Anlass der Kirchensteuer der letzte Punkt, wo sie sagen, wenn ich nichts glaube, wozu soll ich dann noch Kirchensteuer zahlen? B. Am 21. Januar 1525 entstand in Zürich die erste Glaubensgemeinde der Neuzeit. Das war der Beginn der Täuferbewegung. Und da ist interessant, dass am Anfang oben der erste, den wir gelesen haben, der Zwingli, da noch dabei war. Da war er noch dabei in den Anfängen. Aber wo er gesehen hat, welche Richtung das einnimmt, hat er sich davon gemacht. C. Zwingli und der Rat von Zürich reagierten scharf und denunzierten sie als Anabaptisten, Wiedertäufer. Am 5. Januar 1527 wurde Felix Manns, einer der führenden Leute dort, zum Tod durch Ertränken verurteilt. Das war der Beginn einer leidvollen Entwicklung. Nicht nur Katholiken, sondern auch Zwinglianer und Lutheraner verfolgten die Täufer. Und dazu gleich D. Luther nannte sie böse Buben, Unmenschen, lebendige Teufel. Martin Luther, hallo. Auch so ein Punkt, an dem er sich nicht durchringen konnte. Er war schon mal so weit, dass er sagte, man taufe mir nimmermehr ein Kindlein. Da war er schon mal fast auf der richtigen Spur. Aber dann kam das mit der Volkskirche, wollte auch eine andere Kirchenstruktur, Gemeindestruktur, auch so in Richtung Freiwilligenkirche. Aber durch die Bauernkriege und die ganzen Querelen, die damals so aufkamen, ging das halt ganz andere Wege. Aber er war auch da schon mal auf der Spur, man taufe mir nimmermehr kein Kindlein. Ja, und dann haben wir noch von den Täufern. Drittens, die Gewissens- und Religionsfreiheit geerbt. Die haben da auch schon mal damit angefangen. Das überwindende Glaubenszwang, der im Mittelalter mit Intoleranz, Verfolgung und Inquisition ausgeübt wurde. B. Über das angelsächsische Freikirchentum gelang die Religionsfreiheit zu den amerikanischen Kolonien. Roger Williams gründete 1636 die Kolonie Rhode Island mit Verzicht auf jede Form von Gewalt. Und dieser Mann, Roger Williams, der wird auch im großen Kampf beschrieben. Ich glaube, ein ganzes Kapitel, kann es euch jetzt nicht auswendig sagen, welches. Interessant, wie auch Schwester White es als wichtigen Punkt heraushebt, dass da die Glaubens- und Gewissensfreiheit für die Neuzeit jetzt festgehalten wurde. Weswegen sind denn die meisten Leute weg vom alten Kontinent, weg aus der alten Welt, hin in die neue Welt, entdeckt von Kolumbus, wisst ihr, 1492, um frei seines Glaubens leben zu können. Frei. Und nicht mehr ständig gegängelt zu werden. Bist du ein Ketzer oder nicht? Bist du noch auf Linie oder nicht? Ja? Und C. In dieser Zeit, als es in Nordamerika dann so installiert wurde, herrschte in Europa und tobte der 30-jährige Glaubenskrieg von 1618 bis 1648 in der alten Welt. Da hat man sich noch die Köpfe eingeschlagen. Willst du nicht mein Bruder sein? Schlage ich dir den Schädel ein. Ja. Gott sei es gedankt, dass er solche Männer, standhafte Männer, in seinen Dienst gerufen hat. die unter Einsatz ihres Lebens zur Wahrheit standen. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Martin Luther. Und Gott sei es gedankt, dass wir zu der Gemeinde gehören dürfen, die dieses kostbare Erbe der Reformatoren weitergegeben haben über die Jahrhunderte und wir uns heute als Erben der Reformation nennen dürfen. Gott sei Dank dafür. Amen.